der Bot nennt sich Erfindus. Das ist der Gedanke, dass wir für unterschiedliche Anfragen vom Vorstand, Aufsichtsrat bis zu anderen Geschäftseinheiten immer mal wieder Analysen machen müssen von Zahlen. Und die Idee von Findus ist, dass ich also wirklich so wie bei ChatGPT eingeben kann, gib mir mal bitte den EBITDA des Jahres 2022 und mach mir mal bitte einen Vergleich mit den letzten 5 Jahren zum Beispiel.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Sascha, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist eine sehr große Freude, dich heute hier begrüßen zu dürfen, weil es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema. Bevor wir aber über das Thema reden, würde ich dich gerne bitten, dich selber vorzustellen und gerne auch erzählen, wofür du so richtig Feuer und Flamme bist.
Ja, vielen Dank, Viktor, für die Einladung. Ich freue mich sehr, am heutigen Podcast teilzunehmen. Also mein Name ist Sascha Enderle. Ich bin 51 Jahre alt, arbeite bei der EnBW, also bei der Energie Baden-Württemberg, dort im Finanzbereich. Bin schon sehr, sehr lange bei der EnBW, also zwischenzeitlich mehr als 24 Jahre, aber war in meiner ganzen Karriere eigentlich nicht nur im Finanzbereich. Also von Hause aus bin ich klassischer Betriebswirt, habe an der Universität Mannheim studiert und habe damals klassischerweise auch bei der EnBW im Controlling angefangen und habe dann aber so eine kleine Reise durch den Konzern gemacht, war im Konzern-Trainee-Programm, war bei einer Tochtergesellschaft in Stuttgart. Von dort aus ging es dann weiter in den Handel. Da habe ich dann auch, sage ich mal, so den ersten wirklichen richtigen Kontakt zum Thema Daten gehabt. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema, was man an der einen oder anderen Stelle nachher nochmal vertiefen können und bin dann nach so 6 Jahren an dem Handel wieder zurück in den Finanzbereich und beschäftige mich eigentlich seit der Zeit sehr stark dann auch mit dem Thema Transformation am Anfang und in den letzten Jahren halt auch über zunehmend das Thema Digitalisierung und natürlich jetzt relativ frisch, wenn man so will, wobei auch da beschäftigen wir uns schon seit einigen Jahren damit, mit dem Thema künstliche Intelligenz beziehungsweise Generative AI, was ja, sag ich mal, spätestens seit ChatGPT in allem Munde ist.
Genau, genau. Und du hast ja auch schon das richtige Stichwort gesagt, Transformation oder digitale Transformation. Und ja, wo du jetzt gesagt hast, seit geraumer Zeit oder seit einiger Zeit mit KI, also sag mal der Volksmund oder der unser einer, so der allgemein, der kennt künstliche Intelligenz, wahrscheinlich meistens jetzt im Zusammenhang mit ChatGPT, aber ihr habt euch ja schon durchaus davor damit beschäftigt, ne?
Ja, das stimmt. Also wir sind vor, sagen wir, 6, 7 Jahren bei uns im Finanzbereich gestartet, haben uns auf den Weg gemacht. Wir hatten so ein paar unterschiedliche externe Impulse, nenne ich es jetzt mal. Auf der einen Seite hat bei uns unser Digital Office hat gesagt, okay, wir würden mal ganz gerne so einen digitalen Aktionsplan mit allen Geschäfts- und Funktionaleinheiten aufbauen. Das war so der eine Impuls. Der zweite Impuls war dann, wir sind Mitglied der Schmalenbach-Gesellschaft, das ist so eine Controller-Vereinigung und auch die haben sich damals, haben so einen neuen Arbeitskreis gegründet, der nannte sich Digital Finance und da hat man sich damals auch schon die Gedanken drüber gemacht, naja, was heißt eigentlich Digitalisierung der Finanzabteilung und der dritte Effekt war, und damit sind wir eigentlich auch damals so hauptsächlich reingestartet, die SAP hat damals angekündigt, dass ihr altes SAP R3 nicht mehr warten wird, also keine Supports mehr zur Verfügung stellt und dass sie aber natürlich ein neues Produkt haben, S4HANA und dann war natürlich auch klar, damit müssen wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Das waren so die 3 externen Impulse damals, wo wir gesagt haben, okay, es wird, glaube ich, Zeit, sich mal mit dem Thema Digitalisierung und Transformation ein bisschen näher auseinanderzusetzen.
Genau, genau. Okay, ja, sehr gut und wir wollen heute nicht, sag mal, an der Oberfläche oder im Großen und Ganzen über digitale Transformation reden, sondern wir würden gerne heute etwas stärker reinzoomen auf eine gewisse Rolle, die bei so einer digitalen Transformation eine ganz große Rolle spielt, und zwar die Rolle des Data Scientists, die ihr ja habt und die auch ja dein Team ist. Vielleicht kannst du uns vielleicht beschreiben, was ist oder was versteht ihr unter einem Data Scientist und welche Rolle spielt das bei euch?
Also den Data Scientist und es gibt natürlich noch viele andere Begrifflichkeiten wie Data Engineer. Also da muss man ja auch immer nochmal genau exakter auf die Abgrenzung schauen. Aber für uns sind Data Scientisten die Kolleginnen und Kollegen, die im Prinzip mit den Fachbereichen, und wenn ich jetzt da auf den Finanzbereich gucke, dann spreche ich beim Fachbereich praktisch vom Rechnungswesen, vom Controlling, vom Einkauf, vom Finanzen oder M&A-Bereich bei uns. Das sind die Fachbereiche und wir unterstützen die dabei, um praktisch bei denen die Digitalisierung voranzutreiben. Das heißt, Data Scientist muss auf der einen Seite natürlich schauen, okay, wie sind die Prozesse, wie sind die Daten, die dort zur Verfügung stehen, und muss sich dann überlegen, wie können wir diese Bereiche praktisch mit Modellen unterstützen. Also so sind wir damals auch gestartet. Das waren am Anfang einfache Prognose, also einfache in Anführungsstrichen Prognosemodelle, Zeitreihenanalysen. Und dann ist man natürlich immer mehr reingekommen, indem man natürlich überlegt hat, wie kann man das Thema Machine Learning einführen. Und dann hatten wir uns relativ früh schon, also vor dem Trend mit ChatGPT, mit Large Language Models beschäftigt. Also vielleicht an der Stelle, das ist so ein bisschen ungewöhnlich, da fragen viele, wie Large Language Models, also Large, das hat ja was mit Sprache zu tun, aber genau. Finanzer sind doch eigentlich typischerweise mit Zahlen beschäftigt. Der Grund ist relativ einfach, wir haben natürlich auch viele Reports und viele Berichte, die wir bekommen oder die wir auch verschicken. Also der erste Anwendungsfall, das war damals das nennt sich Kapitalmarkt Newsletter, also da wird aus verschiedenen Quellen, wird praktisch rauskopiert, Zahlen reinkopiert und einen Text geschrieben. Und wir hatten damals so einen ersten Use Case gestartet, und so das Vorbild war so die Sportberichterstattung in den USA. Die haben damals schon Berichte schreiben lassen von der KI, und haben gedacht, das probieren wir einfach mal aus. Und so sind wir praktisch das erste Mal, das ist jetzt schon also bestimmt 4 Jahre her, 4, 5 Jahre vielleicht sogar her, sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen mit Large Language Models, und das hat sich jetzt dann sukzessive praktisch weiterentwickelt.
Klasse. Also das heißt, da ihr habt das Thema schon durchaus früher angewendet und nicht nur vom Hören sagen, sondern tatsächlich auch in die Anwendung gebracht, als jetzt die Allgemeinheit das auch kennt. Ne?
Ja, genau.
Du hast jetzt schon einige Anwendungsfälle oder auch Erwartungshaltungen gegenüber dem Data Scientist erwähnt. Welche Vorteile habt ihr euch im Allgemeinen davon erhofft, durch diese fortschreitende Digitalisierung, Automatisierungsthemen?
Also für uns hatte das mehrere Gründe. Also das eine war natürlich, dass ich so typische Prozesse wie so Planungsprozesse, Abschlussprozesse etc., die ich natürlich habe, dass wir die einfach beschleunigen können. Ne? Die Zeit wird immer dynamischer und der manuelle Aufwand, die Komplexität in den Zahlen wird immer größer, und da ist natürlich schon die Frage, wie kann ich, sagen wir mal, bestimmte Standarddinge einfach auch mal automatisieren und auch weiter unterstützen. Und das war so das eine, also die Dauer des Prozesses deutlich zu verkürzen. Und das zweite aber natürlich, und ne, wenn man sich die ganzen Krisen der letzten Jahre einfach mal anschaut, dann muss man auch ganz anders über Dinge nachdenken, welche Szenarien könnte das geben. Ne? Und wenn ich sowas halt mache, dann muss ich halt automatisch mit Daten arbeiten, dann muss ich mir die Daten beschaffen, dann muss ich die simulieren, und dann bin ich relativ schnell bei Modellen, die mich dabei unterstützen. Ne? Und das sind so die zwei wesentlichen Treiber, die uns, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch noch heute heute beschäftigen, dass wir sagen, das eine setzen wir ein, um wirklich Prozesse effizienter, stabiler, schneller zu machen, und das andere ist aber wirklich auch, um ganz neue Erkenntnisse auch überhaupt zu generieren. Ne? Also weil wenn ich dann halt so einen langen Prozess habe, dann werden zum Schluss so die Zahlen zusammengebaut und dann ist dann der Bericht fertig. Aber je mehr Zeit ich natürlich habe, die Daten zu analysieren, und da bin ich dann praktisch wieder bei der Vorbereitung der Prozesse, umso mehr Zeit kann ich mir natürlich dann auch über die Szenarien machen und kann praktisch den Aufwand für die Datenaufbereitung reduzieren. Und das sind so die wesentlichen Dinge, die uns da immer auch heute noch eigentlich umtreiben.
Ja, also das klingt super modern natürlich und sehr, sehr fortschrittlich. Ne? Also viele Unternehmen, die ich so in der Praxis kenne, die fangen sich erstmalig damit Gedanken zu machen oder darüber Gedanken zu machen, was macht man eigentlich so mit KI? Ne? Und ihr habt euch die Gedanken schon vor einigen Jahren gemacht, und da stelle ich mir ja die Frage, wie seid ihr an diese Leute gekommen oder welche Fähigkeiten muss so ein Data Scientist haben? Weil mir ist kein Studiengang bekannt, der einen Data Scientist ausbildet und auf den Markt ausspuckt.
Ja, also wir haben, also typischerweise zwischenzeitlich, also ist das ja ein ziemlich schlagkräftiges Team. Also das Team in Summe, also das sind jetzt nicht nur Data Scientisten, sondern sind auch Softwareentwickler dabei, Data Engineers, Agile Coach haben wir praktisch in dem Team drin, weil die halt wirklich in einer agilen Arbeitsweise die Projekte auch abarbeiten. Das sind in Summe so 13 bis 15 Leute, je nachdem, wenn man praktisch noch so die Peripherie praktisch mit dazu betrachtet. Mhm. Und die Data Scientisten, über die wir ja heute hauptsächlich sprechen wollen, das sind Mathematiker, Physiker, Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsingenieure. Also wir achten auch bewusst so ein bisschen auf eine unterschiedliche Breite. Und sagen wir mal, das Entscheidende ist eigentlich immer, sie brauchen eine gewisse Affinität zu Daten. Also man muss wollen, man muss auch mit Daten arbeiten wollen. Man muss auch in gewisser Weise programmieren wollen. Wobei das Thema Programmierung, insbesondere jetzt auch durch ChatGPT, gibt es da auch deutlich Erleichterungen zwischenzeitlich, die man sich da unterstützen lassen kann. Aber was halt auch wichtig ist, die müssen auch mit den Menschen sprechen wollen. Ne? Also es bringt bei uns relativ wenig, wenn ich mich im stillen Kämmerlein einschließen will und da in Ruhe meine Sammlung. Also wir machen keine Forschung, sondern wir entwickeln Dinge am lebenden Objekt sozusagen. Also das heißt, man muss halt auch mit den Fachbereichen kommunizieren und insbesondere, haben das von Anfang an so ein bisschen Closing the Gap genannt. Also das Wissen auf der einen Seite, wie so ein Modell funktioniert, und auf der anderen Seite aber sozusagen das fachliche Wissen, das muss sich ja sukzessive aufeinander zu bewegen. Ja. Ne? Und die einen wissen wenig von den Fachbereichen, die Fachbereiche wissen wenig von der KI. Und insofern müssen wir immer gucken, wie wir dieses Gap möglichst einfach schließen. Und da muss ich halt miteinander kommunizieren und muss halt überlegen, wie man sowas machen könnte und wie man das gemeinsam sozusagen entwickeln könnte.
Genau, also das heißt, ihr habt das natürlich sehr anwendungsbezogen entwickelt. Also das soll einen Mehrwert bringen für den End-User. Ne? Mhm. Und demzufolge neben allen diesen Kompetenzen, die du gesagt hast, programmieren, mit Systemen umgehen, mit großen Datenmengen, gerne umgehen wollen, muss dann auch Kommunikation oder Kommunikationsfähigkeit oder auch Wille da sein, weil du musst ja auch das Ganze nachher übersetzen auf gewisse Art und Weise für den End-User, ne? Weil wenn der nur Bahnhof versteht, dann bringt es natürlich gar nichts. Ne?
Genau, und das ist in der Tat, also wir haben jetzt natürlich da auch so eine Entwicklung gesehen. Am Anfang war das, so wie du gesagt hast, wirklich Bahnhof. Ne? Also KI, keine Ahnung, das habe ich vielleicht irgendwie mal im Fernsehen oder bei irgendeinem Film gesehen gehabt, alles Science Fiction. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt, wo wir neue Usergruppen immer wieder stärker ranbringen, wir machen das mit so, wir beginnen praktisch mit Workshops, einfach so Augenöffner-Workshops nennen wir das, ne, wo wir einfach mal so praktische Beispiele, die es bei uns schon gibt, zeigen, was man halt mit KI unterstützt jetzt schon machen kann. Und wenn dann praktisch so ein bisschen die Sinne angeregt sind, dann ist so die nächste Stufe so ein Ideation-Workshop. Ne? Also da gehen wir dann mit den Fachbereichen einfach mal so in eine Klausur, wenn man so will, und überlegen mal, welche Prozesse haben die, überlegen dann gemeinsam, wo könnte man möglicherweise mit einer KI unterstützen. Und wenn man dann sagt, das gibt so zwei, drei Dinge, die man sich mal anschauen muss, dann ist so das Nächste, dass wir mal so ein POC machen. Und wenn wir dann der Meinung sind, es könnte funktionieren, dann gehen wir praktisch im nächsten Schritt in ein Projekt rein und versuchen das natürlich dann auch in die Umsetzung, also sprich in die operative Anwendung dann zu bringen.
Also das klingt absolut genial und jetzt, wo du es sagst, natürlich auch absolut logisch, dass ihr da einfach iterativ vorgeht. Ne? In mehreren Schritten nähert euch dem Thema ans Business, nimmt Feedback auf, geht wieder zurück, entwickelt weiter, anstatt einfach irgendwas zu entwickeln, über den Tisch zu werfen und dann macht mal. Ne? Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren.
Nee, das wird nicht funktionieren. Also weil unser Mehrwert ist ja wirklich, wenn die Dinge auch zur Anwendung kommen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir natürlich immer wieder in der Nachbetrachtung machen. Ne? Also diese Modelle, wir schauen natürlich schon, werden die auch benutzt? Ne? Weil sonst betrieben müssen sie ja trotzdem werden. Und das frisst natürlich Ressourcen. Und wenn wir natürlich merken, ein Modell muss auch mal wieder erneuert werden, ne? Weil es andere Datenformate oder also Datenformate im Sinne von neue Informationen gibt, ne? Die man da vielleicht noch mit einbauen könnte, sind auch praktisch Dinge, die wir jetzt also damals haben wir begonnen mit der Vertragsprognose bei uns im B2C-Bereich. Ne? Und das damalige Modell, das ist heute noch im Einsatz, entwickelt sich aber kontinuierlich weiter, weil ich dann natürlich neue Produkte mit reinbaue. Die müssen wieder angepasst werden, die ich simulieren will. Und so ist da eigentlich schon von Anfang an ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess auch automatisch oftmals mit dabei.
Genau, also das heißt, es ist auch nie wirklich fertig, sondern ihr entwickelt immer weiter, macht noch mehr Praxisbesuche. Die Praxis ändert sich auch immer wieder, ne? Die Anforderungen ändern sich vielleicht auch. Und die KI in Anführungszeichen, also KI ist ein sehr, sehr weites Feld, ne? Ja. Die entwickelt sich natürlich auch rasant weiter, so dass ihr ja in einer Dauerschleife seid und das immer wieder anpasst, ne?
Ja, genau.
Exakt. Genau. Vielleicht nochmal auf das Team zu sprechen kommen. Du hast das schon gesagt, dein Team von 12, 13 plus minus Leuten, ja, sind von, ja, teilweise total unterschiedlichster Herkunft, ne? Also Physiker, ITler und so weiter und so fort. Wie ist da die Zusammenarbeit organisiert in den Teams? Also ist es reibungslos, problemlos? Sprechen sie untereinander die gleiche Sprache oder ist innerhalb dieser Gruppe dann doch eine so starke Spezialisierung, dass man ja die Kommunikation vielleicht in gewisser Weise organisieren muss?
Naja, also im Prinzip, man muss jetzt natürlich dazu sagen, wir sind als ENBW natürlich hauptsächlich in Deutschland aktiv, also was auch den Markt angeht. Natürlich haben wir auch international Beteiligungen, aber der Kern des Ganzen ist natürlich schon in Deutschland fokussiert und wenn man es halt mal genau nimmt, auch sehr stark auf Baden-Württemberg. Das heißt, bei uns sind natürlich auch die Mitarbeiter, die wohnen in der näheren Umgebung von Karlsruhe, ja, zum Beispiel. Ne? Der eine oder andere ein bisschen weiter weg. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, bei uns jemanden übers Homeoffice dann auch anzubinden. Aber faktisch ist im Prinzip so, dass das Team agil arbeitet. Also wir haben auf der einen Seite unsere Auftraggeber, mit denen dann, die haben dann immer einen, manchmal auch zwei Ansprechpartner, kommen so ein bisschen auf die Größe des Projektes an, mit denen sie dann praktisch in die Diskussion gehen. Und dann wird ganz normal agil mit Backlogs etc. gearbeitet und die arbeiten in klassischen Sprints, die machen regelmäßige Reviews, Retros, wo sie einfach mal schauen, was sozusagen noch verbessert werden muss. Und die finden dann in der Regel auch, also zwischenzeitlich wieder nahezu, glaube ich, zu 100% auch wirklich in Präsenz statt. Ne? Also ja, ja, ja. Wir haben also schon gemerkt, dass, also während der Corona-Zeit, wenn ich ein eingespieltes Team habe, das funktioniert sehr gut. Wir haben jetzt aber natürlich auch immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen mit dazu bekommen und da ist schon hilfreich, wenn man dann in Präsenz sich automatisch mal auch trifft und einfach dann in den direkten Austausch kommen, mal kurz was über den Schreibtisch drüber werfen kann. Und das machen die wirklich sehr standardisiert, wenn man so will, wo sie sich immer regelmäßig einmal die Woche treffen und da die entsprechenden Dinge dann einfach durchsprechen, die dann zu tun.
Okay, sehr gut. Also ihr habt dann schon ein gewisses Rahmenwerk geschaffen, ne? Also wo dann regelmäßige Treffen stattfinden, wo auch in diesen agilen Arbeitsmethoden die Arbeitsweise dann auch ein Stück weit standardisiert ist. Und so organisiert sich das, ja, teilweise dann doch ein diverses Team, ne? Also die Fähigkeiten, die Kompetenzen innerhalb dieses Teams sind dann doch weit gestreut, was auch gewünscht ist sicherlich. Und da habt ihr halt einfach einen gewissen Rahmen geschaffen, ne?
Genau, also wir haben praktisch so einen Rahmen geschaffen und du, ne, wir haben jetzt auch gemerkt, wir sind ja, sagen wir mal, wir haben ja mit ein, zwei Data Scientisten damals, also vor 6 Jahren angefangen und gesagt, jetzt probieren wir das jetzt einfach mal aus, irgendwie da scheint was sich was zu tun, wir müssen da jetzt mal anfangen. Und zwischenzeitlich haben wir natürlich auch kann man schon sagen, ein sehr eingespieltes Team, ne? Das macht uns natürlich auch leichter, zum Beispiel unterschiedliche Use Cases parallel zu bearbeiten. Mhm. Also viele kleine Teams haben ja oftmals das Problem, ich habe da einen Use Case, dann kommt der zweite dazu, dann ist aber irgendjemand im Urlaub, also entweder der Auftraggeber oder der Data Scientist oder der Data Engineer und damit bleibt es erstmal liegen, weil ich halt die Ressourcen gar nicht habe. Ne?
Ja, ja, ja.
Wenn ich halt eine kritische Masse habe und die haben wir bei uns im Team, dann kann ich da halt immer mal switchen. Ne? Dann kann ich sagen, okay, genau. Da ist vielleicht der Auftraggeber jetzt mal 3 Wochen im Urlaub, dann machen wir zuerst mal mit dem, sozusagen besprechen wir nochmal, was zu tun ist in den 3 Wochen, dann können wir das managen. Wenn er aber sagt, wir haben gerade im Moment Planungsphase oder wie auch immer, es passt gerade nicht, dann sind wir natürlich auch leicht in der Lage, die Ressourcen dann auf andere Projekte zu allokieren und die dann zum Beispiel zu beschleunigen. Ne? Und da brauche ich aber halt eine kritische Masse, damit es überhaupt wirklich auch funktionieren kann.
Genau, genau, genau. Und ich kann mir vorstellen, also gerade dieses, also dein direktes Team, die haben ja in gewisser Weise ein gemeinsames Mindset, ne? Also die sind sehr, sehr technikaffin, sie lieben die Technik, sie wollen da neue Sachen entwickeln und so weiter. Und was ich mich frage, ist, welche Herausforderungen gibt es vielleicht in der Kommunikation mit den anderen Bereichen, sag ich mal, also außerhalb deines direkten Teams? Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, da müssen wir immer wieder drauf achten, dass es reibungslos funktioniert?
Also wo wir immer noch drauf achten müssen, ist, wir müssen die Technologie, wenn man so will, erklären. Ne? Also wir haben sind jetzt auch gerade dabei, wir haben so ein Nachhaltigkeitsprojekt, ESG Go nennt sich das bei uns. Ne? Da wollen wir jetzt auch eine KI möglicherweise einsetzen, um diese ganze diese ganzen Texte sozusagen dann, die wir jetzt erstellen müssen, zu verarbeiten. Und da merkt man natürlich, ne, da fangen wir jetzt praktisch wieder an, wir müssen erstmal erklären, was so eine KI, was so ein GenAI-Modell überhaupt kann. Und da trifft man halt immer noch auf sehr affine Menschen, die gesagt haben, ja, kenne ich ChatGPT, habe ich zu Hause schon mal ausprobiert. Genau. Und andere, ja, habe ich schon mal was davon gehört, aber noch nie wirklich damit gearbeitet. Also wir haben immer noch die komplette Bandbreite und deswegen muss ich mir halt immer wieder bewusst sein. Und das ist halt immer, ne, wenn ich als Data Scientist bin, ich ja gedanklich schon 5 Schritte so gefühlt weiter, was das Thema Umsetzung angeht, dass ich mich immer wieder darauf besinne und manchmal auch immer noch mal die Basics sozusagen erklären muss. Das ist eigentlich, finde ich, immer noch die größte Herausforderung, da wirklich sozusagen die Anwender dann auch abzuholen an der Stelle, wo sie gerade stehen.
Ja, genau. Also das ist das Stichwort, was mir jetzt auch auf der Zunge lag. Also man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn dein Team schon 10.000 Schritte voraus ist, da kommen die anderen gar nicht mit, sondern da abholen, wo die anderen sind. Und ja, da ist eben nicht jeder auf dem gleichen Stand. Ne? Und dann muss man schrittweise sich den Themen nähern. Ne?
Ja, genau.
Klasse. Okay, also so viel zur Zusammenarbeit. Kannst du uns vielleicht zur Verdeutlichung, also vielleicht die sich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen wollen, was man alles mit KI machen kann im Unternehmen, vielleicht einen spannenden Use Case sagen, wo du sagst, ja, da funktioniert das heute schon richtig, richtig gut.
Also da kann ich jetzt beispielsweise die 2 aktuelle Use Cases zum Beispiel nehmen, die wir bei uns im Einsatz haben. Also das eine ist im Rahmen des Geschäftsberichtes. Ne? Also wir machen ja jedes Jahr einen Jahresabschlussbericht. Das ist ein relativ umfangreicher Text. Da muss unsere Controlling-Abteilung muss praktisch diesen Text, ne? Also da gibt es dann die Zahlen, und dann gibt es praktisch eine Erläuterung außenrum.
Ja,
und,
genau, ja, kenne ich.
Da ist halt zunächst mal immer viel manueller Aufwand dahinter. Ne? Das müssen erstmal die ganzen Zahlen zusammengetragen werden, dann werden die Abweichungen analysiert
erläutert, genau.
Das macht man halt in der Vergangenheit alles, da sitzt halt jemand oder mehrere Leute und schreiben das halt und ich sage es jetzt mal, Redaktionskonferenz, wo natürlich dann nochmal so der Feinschliff, dass das natürlich auch von jedem verstanden werden kann, ne? Weil natürlich so ein Fachjargon ist dann manchmal auch nicht hilfreich im Jahresabschlussbericht. Das muss man dann natürlich
Stakeholder-relevant und
genau. Und bei diesem ersten Schritt praktisch, um diesen Text zu generieren, da setzen wir jetzt ein Generative AI-Modell ein. Ne? Also das haben die Controlling-Kollegen, die kamen, die haben die Idee gehabt, die haben gesagt, wir haben da so einen Anwendungsfall, ne? Und dann sind praktisch, ich glaube, 1-2 Data Scientists mit dazugegangen und haben da dann halt so ein Custom-GPT im Prinzip gebaut, mit dem die jetzt halt einfach die Zahlen und die Texte sozusagen dann, also mit den Zahlen die Texte praktisch generieren können.
Ja, das ist
so
ein
klassisches Beispiel, wo unheimlich viel natürlich Effizienz geholt werden kann, ne?
Absolut,
wo wir einfach schneller sind bei einem Ding generieren. Das zweite, wo wir gerade dran sind, und das nennt sich bei uns F-Wissensschatz oder der Bot nennt sich F-Findus, das ist der Gedanke, dass wir für unterschiedliche Anfragen vom Vorstand, Aufsichtsrat bis zu anderen Geschäftseinheiten immer mal wieder Analysen machen müssen von Zahlen. Und die Idee von Findus ist, dass ich dort also wirklich so wie bei ChatGPT eingeben kann, gib mir mal bitte den EBITDA des Jahres 2022 und mach mir mal bitte einen Vergleich mit den letzten 5 Jahren zum Beispiel. So, das ist ja etwas, was man von ChatGPT natürlich schon kennt. Und dann denkt man, ist natürlich die erste Reaktion, okay, wieso nutzt ihr nicht ChatGPT? Das kann das doch. Und jein, muss man dann halt sagen. Also, weil natürlich brauchen wir schon eine gewisse Verlässlichkeit der Zahlen. Ne? Es bringt mir dann nichts, wenn ich dann halt 22 will und den 21er EBITDA bekomme. Und da brauche ich halt noch, sage ich mal, ein bisschen Know-how hinten dran. Und das ist genau das, was praktisch die Data Scientisten dann auch machen, die halt überlegen, wie kriege ich die Genauigkeit der Aussage dann auch möglichst eng gefasst, damit halt nicht, also damit diese typischen Halluzinationen halt sozusagen nicht passieren. Ne? Und das ist dann das, was die ja nicht machen, weil wir da halt eine hohe Qualität der Antwort sozusagen brauchen.
Wahnsinn, ja. Also wenn ich mir überlege, also gerade jetzt im ersten Anwendungsfall auch so diesen Geschäftsbericht zu schreiben, also ich habe das ja früher auch gemacht, das ist ja eine Arbeit von Wochen für Dutzende von Kollegen. das ist heute, kann ich mir gut vorstellen, ist ein enormer Effizienzgewinn. Ja, also Und vor allem, weil es auch nur, ich sag mal, in einem unregelmäßigen Abständen dann anfällt, ist dann so eine Maschine einfach Gold wert. Ne?
Ja, und das sind ja auch so Sachen, die macht man ja auch nicht so gern. Ne? Also ich meine, wenn ich so Controller bin, dann will ich ja lieber die Zahlen analysieren und Ableitungen treffen und nicht Texte schreiben, also nicht Unmengen von Texten schreiben und Dinge nur abtippen sozusagen. Ne? Und das ist ja dann auch etwas, wo man sagt, da hilft man ja dann den Kolleginnen und Kollegen einfach, sich aufs Wesentliche sozusagen auch zu konzentrieren und die Last sozusagen ein bisschen abzunehmen.
Ja, super. Und dieser Findus, diese Geschichte, also finde ich auch total genial, ne? weil es natürlich auch, wenn es dann gut gemacht ist, total anwenderfreundlich ist. Ne? Also da muss dann der End-User, der muss dann nicht im Zweifelsfall den einen oder den anderen Controller anrufen und der muss das System bedienen, sondern du fragst einfach dein Wiki sozusagen, ne? Und der sagt dir einfach die eine Zahl, die du brauchst oder eine Zeitreihe, die du brauchst. Ne? Also,
Also das ist die Idee. Also wir haben es auch schon programmiert, aber natürlich lebt der Findus sozusagen auch mit der Menge der Daten. Ne? Also ich meine, was wir jetzt natürlich schon hingekriegt haben, dass es funktioniert auf die Datenmenge, die wir reingeben, aber je mehr Daten ich dadurch reingebe, umso präziser muss das Modell natürlich auch arbeiten und da ist natürlich schon noch einiges an Arbeit da, aber also funktionieren tut es auf jeden Fall. Also so, wir haben praktisch schon, das Ding läuft und jetzt geht es praktisch darum, wie kriege ich möglichst viele Daten mit einer, und das ist halt auch wichtig, mit einer entsprechenden Datenqualität dort rein, weil das bringt uns ja auch nichts, wenn dann, also wirklich komplett alte Sachen dann und falsche Sachen dann reingepackt werden, sondern das ist ja dann auch nochmal wichtig. Also wir können jetzt nicht einfach den Findus auf den kompletten Datensatz
natürlich.
Da steht ja mit Sicherheit auch das ein oder andere Falsche noch drin oder Vorversionen oder sonst irgendwas. Ne? Das müssen wir natürlich noch organisieren.
Wahnsinn. Also wenn dieser Podcast mit Video wäre, wird man sehen, wie meine Augen leuchten, weil wenn ich mir denke, wie effizient das Ganze wird und diese Effizienz, also diese Zeit, die man da und die Effizienz gewinnt, die kann man ja so unendlich wertvoller nutzen, das ist einfach der Wahnsinn. Ne?
Ja.
Wenn wir über digitale Transformation oder künstliche Intelligenz sprechen, dürfen wir das Thema Kultur nicht ganz außen vor lassen. Deswegen würde ich das Thema ganz leicht ankratzen. Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur im Allgemeinen oder gerne auch spezifisch, wenn wir künstliche Intelligenz so richtig in die Massenanwendung bringen wollen, sage ich mal?
Also die Kultur generell, würde ich mal sagen, spielt eine sehr große Rolle. Und da muss man jetzt natürlich auch nochmal sehr stark unterscheiden. Jetzt sagen wir mal, wenn man auf Deutschland schaut, wenn man auf Europa schaut und wenn man aber vielleicht auch nach Amerika oder in Richtung Asien schaut. Also wir hatten mal vor einiger Zeit, hat ein Kollege dann mal so vorgestellt, wie zum Beispiel jetzt dieser AI-Act, den es jetzt praktisch in der EU gibt. Und das war so in der Vorbereitung, wie der entstanden ist, wie die Diskussionen sind. Und da gibt es halt in Deutschland, also stark in Deutschland, natürlich ganz andere Diskussionen, was das Thema Datenschutz und was die Sorge auch darum angeht. Also natürlich, das sind alles berechtigte Themen. Mhm. Es gibt aber auch andere Länder, die haben eben nicht diesen extremen Blick. Also ich weiß zum Beispiel dieses Jahr in Norwegen im Urlaub, da ist das Thema Datenschutz hat eine ganz andere Bedeutung wie bei uns. Ne? Also
es ist so. Also diese Angst in Anführungszeichen ist einfach nicht da, ne?
Die ist einfach nicht da und die ist natürlich in Deutschland ausgeprägt, die ist dementsprechend natürlich dann auch bei uns im Unternehmen und mit Sicherheit auch in anderen Unternehmen und das
absolut,
muss man
ausnehmen.
Und da muss man halt einfach immer wieder versuchen, die Vorteile von einer KI herauszustellen. Ne? Mhm. Und man muss aber auch sagen, ja, natürlich gibt es auch Nachteile. Ne? Es gibt dann bestimmte Dinge, also wir hatten dann auch mal die Frage, naja, also ich verstehe das alles, dass da jetzt eine E-Mail generiert wird, ne? Also dass ich relativ schnell eine E-Mail, also mit dem Co-Piloten zum Beispiel, so eine Antwort schreiben lassen kann.
Genau.
Mhm. Und dann war zum Beispiel die Frage, ja, aber woher weiß ich, dass jetzt die Mail vom Viktor oder von mir oder von wem ist? Ne? Also, und das ist eine berechtigte Frage. Ne? Also da ist sozusagen nicht die Frage, dass es geht und dass man das natürlich, man sieht schon den Mehrwert, aber woher weiß ich, dass er das jetzt selber war und nicht irgendjemand anderes? Und das ist natürlich etwas, wo man, glaube ich, immer mit überlegen muss, wie kriegt man möglicherweise auch diese Information mitgetragen, damit man halt auch weiß, dass das ist jetzt eine, also das meint er auch so, wie
das meint er auch so, ja. Auch wenn die Formulierung vielleicht von KI unterstützt wurde, genau, ne? Ist ja trotzdem noch legitim aus meiner Sicht, ne? Genau. Aber trotzdem ist die Person, die das sagen will, trotzdem dahinter, ne?
Genau. Und das ist, glaube ich, das muss man immer wieder gucken. Ich glaube, und darauf achten wir bei unseren Projekten auch, wir machen nie eine komplette Automatisierung. Also wir sagen jetzt nicht, das Ding wird genommen und dann automatisch irgendwie verbucht oder sonst irgendwas. Es gibt praktisch immer noch den Menschen dazwischen, aber halt Schritte davor, bis die Entscheidung fällt. Also der Mensch trifft bei uns immer noch die Entscheidung, aber die Schritte davor, die versuchen wir halt weitestgehend zu automatisieren und mit der KI zu unterstützen.
Genau, weil da einfach Unmengen an Daten verarbeitet werden können und dadurch auch die menschliche Entscheidung einfach deutlich an Qualität gewinnen kann, wenn die KI vorher die Entscheidungsunterstützung vorbereitet hat. Ne?
Genau. Und du sagst jetzt aber einen wichtigen Punkt, die Entscheider, also die das dann entscheiden, auf die kommt natürlich eine weitaus größere Verantwortung dazu, weil die müssen ja jetzt abwägen, ist das, was ich bekommen habe, also ist das plausibel? Ne? Also ich kann natürlich nicht sagen, wenn mir das Ding das geschickt hat, das wird schon stimmen, sondern da habe ich schon eine gewisse Verantwortung, da sage ich mal auch nochmal den letzten Check wirklich zu sagen, macht es Sinn, ne? Und die Verantwortung, die kann man nicht abgeben.
Wahnsinn. Also ich könnte ewig über das Thema reden. Leider läuft uns die Zeit davon. Vielleicht kannst du uns, Sascha, nochmal zum Abschluss zusammenfassen. Also vielleicht so die Top 3 Punkte. Ne? Also wenn ein Unternehmen künstliche Intelligenz bei sich einführen will, was sind die 3 wichtigsten Punkte, worauf es achten muss?
Also ich glaube, der erste Punkt ist wirklich, man braucht eine gewisse Expertise in diesen Modellen. Also das hat sich bei uns gezeigt, dass man muss diese Expertise selber aufbauen, man muss da eigene Leute einstellen, um dann halt praktisch auch das entwickeln zu können, weil das senkt einfach die Barrieren, um das Ganze zu akzeptieren. Also es ist wichtig, man muss sich selber mit den Technologien beschäftigen. Das zweite ist, glaube ich, man muss einen Rahmen schaffen, also so einen kulturellen Rahmen, wo man die Dinge auch offen diskutieren kann. Eine Transformation, weil es ist im Prinzip ein Transformationsprozess und Transformationsprozesse funktionieren dann gut, wenn man die Dinge auch offen besprechen kann, offen diskutieren kann. Also im Umkehrschluss, wenn ich das genau nicht mache, dann passiert nämlich genau das, dass man eher Angst vor der Technologie hat. Ne? Und deswegen brauche ich Austauschformate, wo ich genau solche Dinge diskutieren kann. Und ich glaube, man braucht halt auch mal zum Schluss sozusagen den Mut, bestimmte Dinge auch einfach mal auszuprobieren. Also wir haben am Anfang auch gesagt gehabt, also wir haben da jetzt keinen großen Masterplan gehabt, wo wir gesagt haben, zuerst machen wir das, sondern wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal mit einem Use Case an und dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube, mit diesen neuen Technologien ist das der bessere Ansatz und nicht halt so wie früher, wo man viele Konzepte und viele Dinge ausprobiert hat, sondern man musste einfach auch mal loslegen, um es mal so zu formulieren.
Klasse. Besser könnte ich es nicht formulieren, Sascha. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also das waren sehr viele Impulse und du bist, das hat mir sehr gut gefallen, bei vielen Punkten sehr konkret geworden. Ich glaube, das wird vielen Zuhörern gefallen. Das geht weit über die Inspiration hinaus. Also von daher vielen, vielen herzlichen Dank.
Bitte, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.